Ich glaube ja, vielen Menschen ist überhaupt gar nicht klar, was eigentlich gerade passiert. Wenn man jeden Abend die Nachrichten schaut, dann könnte man ja denken, oh Gott, die Energiewende steckt fest, das wird alles nichts. Hohe Strompreise, hohe Bürokratie, Streit über Wärmepumpen, jetzt kommen noch Gaskraftwerke. Ja, und dann laufen Felix und ich jetzt gerade vor wenigen Tagen über die Intersolar, oder besser gesagt das Smarter E, also eine krasse Messe, die über diese ganzen Themen berichtet, die die Energiewende ausmacht. Und plötzlich hat man das Gefühl, man ist 10 Jahre in der Zukunft. Ja? Technologien, von denen ganz viele noch nie gehört haben, riesige Batteriespeicher, intelligente Energiesysteme und Lösungen, die vor wenigen Jahren noch als unrealistisch galten. Also ist die Frage auch so ein bisschen, erleben wir gerade eigentlich den größten Energieumbruch unserer Zeit und die Öffentlichkeit bekommt davon zumindest nicht die wahren Informationen mit und die Dinge, die wir so erleben. Und dafür haben wir heute einen großartigen Gast eingeladen und nicht jemand Geringeren als den Gründer der Intersolar und auch der Smarter E. Das ist Markus Elsässer. Markus, schön, dass du heute da bist.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf.
Also ihr seht, also wir haben genau den richtigen Gast eingeladen und ich möchte nicht alleine sprechen, sondern natürlich mit meinem Lieblings-Podcast-Kollegen Felix. Hi Felix.
Moin Moin, grüß euch.
Ich bin Robin und wir werden heute darüber diskutieren, was haben wir denn Tolles auf der Messe erlebt? Wieso gibt es eigentlich diese Intersolar Smarter E? Wo kommt die her? Wieso macht das Markus eigentlich? Und natürlich auch über das Spannungsfeld Deutschland und China. Das wird richtig spannend. Und bevor es gleich losgeht, vielen Dank an unseren heutigen Sponsor. Und das ist heute greensketch.ai, eine künstliche Intelligenz, die dabei hilft, viel schneller und ganz einfach eine Solarplanung aufs Dach zu bekommen. Ja, und zwar war ich dort auf dem Startevent rund um die Intersolarmesse. Es war auch eines meiner absoluten Highlights. Die sind eigentlich aus Australien, sind jetzt in Europa, sind in Deutschland gestartet. Und man kann praktisch ganz einfach kostenlos die eigene Adresse eingeben. Das habe ich auch gemacht, weil ich will ja auch hier jetzt komplett in die Energiewende mit meinem Haus hier. Und dann habe ich das direkt mal ausprobiert. Und dann schlägt mir das Tool direkt schon verschiedene Varianten vor, von Budget bis Premium. Ja. Und dann sehe ich also genau, wenn es besonders günstig sein soll, ja, was kostet mich die Investition, wann amortisiert sich das, wie viel spare ich dann eigentlich über welche Zeit, welche Geräte wären dann auch die richtigen, kommt dann auch noch. Oder ich will zum Beispiel eine Premium-Lösung, da wird dann mehr Module aufs Dach, vielleicht auch mal ein größerer Speicher. Also da kann man schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, was bekommt man eigentlich aufs Dach mit einem Klick innerhalb kürzester Zeit und man wird, wenn man das will, auch direkt mit Installateuren dann verbunden. Genauso ist es für Installateure super interessant, weil die können das Tool auch nutzen, können praktisch sich bei GreenSketch AI melden und bekommen dann ihre eigene Emily KI-Lösung, mit die sie dann an ihre Kunden geben. Die können dann direkt die Planung machen und dann landet der Kunde wieder bei einem als Installateur. Man kann sogar mit dem Tool dann die ganze Planung machen, weil da gibt es dann eine eigene Oberfläche dieser Emily und dann zum Beispiel auch die ganze Beschaffung mit allem drum und dran. Also das wird richtig, richtig spannend. Schaut euch das unbedingt an. Das ist also greensketch.ai, eine ganz neue Lösung. Einfach mal ausprobieren. Link ist im Beschreibungstext und in den Shownotes.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ist. Markus und ich hatten auch schon mal das Vergnügen, ein Video zu machen. Die Messe hat immer ein großes Thema und wir waren jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen da drauf. Es ist jetzt keine 4 Tage her, dass diese Messe vorbeigegangen ist und jetzt sitzt er schon hier bei uns im Podcast und wir haben gedacht, lass uns doch mal so ein kleines Resümee ziehen, was denn eigentlich dort passiert, gerade in der Welt. Wenn wir uns nämlich nur Deutschland angucken, hat Robin ja gerade schon gesagt, denkt man, hier läuft ja gar nichts. Jetzt war ich ja 2 Wochen vor der Intersolar auch in China auf der größten, sozusagen der größten Solarmesse und habe nur gedacht, ich werde nicht mehr, das ist verrückt. Und das Gleiche sahen wir dann auf der Intersolarmesse und haben auch mit Tim Meyer gesprochen, der für euch ein tolles Konzept gemacht hat, wo ihr gesagt habt, auf der Messe, wir zeigen euch, dass 24/7, 365 Tage im Jahr eine Versorgung mit Erneuerbaren möglich ist und wie das möglich ist und sogar was die Kosten wären, dass das günstiger wäre, als weiter mit Fossilen das Ganze zu betreiben. Das war super spannend, deswegen gerne auch jetzt ein Abo dalassen, weil Tim kommt dann dazu auch nochmal hierher. Und jetzt sage ich, Markus, danke, dass du hier bist und meine erste Frage an dich. Was denkst du, wenn du jetzt hier dir die erste Messe 1991, glaube ich, war es, anschaust und heute, was würdest du sagen, was ist denn heute das Thema, wo du denkst, Mensch, da hätte ich damals noch gar nicht drüber nachgedacht?
Das ist natürlich tatsächlich eine krasse Entwicklung, die man hier sehen kann. Und wenn du es gerade schon erwähnst, die erste Messe, die wir gemacht haben, die Solar 91, damals hieß sie noch Solar, noch nicht Intersolar, da hatten wir 5 Aussteller, ja, und waren sicherlich, haben uns viele haben sich viele gefragt, was machen die da eigentlich? Ja, das war ja völlig, für manche völlig absurd. Man hat ja noch 10 Jahre lang, nachdem wir die erste Veranstaltung hatten, uns immer noch erzählt, ja, in Deutschland werden wir nie mehr als 4% Erneuerbare im Netz haben können. Das geht nicht, meteorologisch nicht, technisch nicht, diesen Zappelstrom da. Und trotzdem haben wir da weitergemacht und haben daran geglaubt. Und ja, jetzt letzte Woche hatten wir fast 2.700 Aussteller vor Ort in München und die jetzt nicht mehr nur das Thema Solar zeigen, sondern in der Smart AI haben wir eine Allianz von 4 Messen, wo wir wirklich eine branchen- und sektorübergreifende Veranstaltung entwickelt haben, weil es ja letztlich um die Sektorkopplung inzwischen geht. Und es geht jetzt darum, die hohen Anteile von Wind und Sonne tatsächlich sinnvoll in Energiesystem reinzubringen und das eben sektorübergreifend bereitzustellen, damit wir am Ende die 24/7 Renewables, die dieses Jahr unser Fokusthema auch waren, dann auch hinbekommen.
Ja, du hast
Wow.
es gerade gesagt, da sind ja irre viele Aussteller, auch 100.000 Quadratmeter nur die Hallenfläche. Das ist, wenn man darüber geht und man hat aus Versehen irgendwie einen Termin in einer Halle und merkt das auf dem anderen Messegelände, dann muss man erst mal 20 Minuten Zeit einplanen, vom einen in das andere zu kommen. Schreibt es uns mal gerne in die Kommentare, ob ihr da auch wart oder ob ihr da gerne mal hin wollt, weil wir hatten nämlich auch viele Angebote von Unternehmen, die uns kostenlos Tickets zur Verfügung gestellt haben. Und die Technologie der Zukunft, vielleicht kannst du uns mal so ganz kurz einen Abriss geben. Da steht ja Elektromobilität, also aber auch Speicher, Wechselrichter, Leistungselektronen, Software habe ich da gesehen, Startups habe ich da gesehen. Da war eine unglaublich aktive Stimmung, hatte ich das Gefühl. Es waren wahnsinnig viele Besucher auch, aber natürlich auch viele Leute, die Solar und Speicher selber bauen. Und es kamen auch immer mehr so Wärmepumpen. Welche Technologien würdest du denn sagen, war so der Star? Oder gab es irgendwas ganz Neues oder hat sich diesmal nur alles viel mehr miteinander verknüpft? Was würdest du da sagen?
Ja, also zunächst mal muss ich dich korrigieren, das sind über 200.000 Quadratmeter tatsächlich Bruttofläche. Und es ist tatsächlich auch so, wenn wir alle auf unsere Smartwatches dann schauen, nach den Tagen dort vor Ort, dann stellen wir fest, dass da ein Riesenaufschlag da ist, wenn man tatsächlich viele, viele Kilometer da hinter sich bringt, allein wenn man nochmal quer durchläuft. Ne? Also man braucht schon, wenn man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen will, was da alles da ist, was da gezeigt wird, bestimmt 2 bis 3 Tage, um das gründlich zu machen. Von daher ist es auch bei mir immer nur so, dass ich nur einen Ausschnitt mitkriege, ja, weil ich tatsächlich auch eine ganze Menge an Leute treffe noch, die aus aller Welt da nach München kommen, die wir kennen, mit denen wir zusammenarbeiten, schon seit vielen, vielen Jahren und auch gemeinsam die Energiewende auch international vorantreiben, sodass die Zeit, die ich tatsächlich in den Messehallen unterwegs bin, immer viel zu knapp ist, meiner Meinung nach. Und
Und
trotzdem.
welche Technologie ist jetzt das, was wo du sagen würdest, das ist schon so wow?
Also.
Gibt's das?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass wir in diesem Jahr natürlich massiv gesehen haben, wie der Batteriemarkt durch die Decke geht. Ja, das ist tatsächlich was. Also wir haben da schon immer dran geglaubt. Wir haben deshalb auch schon 2010 die ersten Sonderschauen zu dem Thema gemacht und 2014 unsere Messe, die EES, ausgegründet, quasi parallel zur Intersolar gestellt, weil wir überzeugt waren von diesen Chancen, die in der Batterie drin stecken. Und das zeigt sich jetzt. Ja, jetzt sind die Geschäftsmodelle da. Der Markt ist da, auch neue Technologien. Also ich fand es jetzt auch in diesem Jahr super zu sehen, dass die Natriumbatterien jetzt tatsächlich kommen. Man hat es ja in China schon seit einiger Zeit gesehen, dass die auch schon im Fahrzeug eingesetzt werden. Wir sehen jetzt aber auch hier bei uns in Europa stationäre Natriumbatterien. Die sind noch etwas teurer als beispielsweise LFP, ja, was ja sich die letzten Jahre an die Spitze gesetzt hat, durchgesetzt hat. Aber es sieht so aus, als könnten wir spätestens 2028 hier die Preisparität haben, ja, zu den zu LFP-Batterie. Und das ist natürlich eine super Entwicklung und zeigt mal wieder, dass in der Technologie unglaublich viel drinsteckt. wenn man nur genügend Aufmerksamkeit drin hat, also wenn genügend Forschungsaktivitäten, genügend Investoren dahinter stehen, wenn der Markt skaliert, dann kommen auch die Technologien. Und ich weiß genau, als wir angefangen haben, 2010, 11 uns damit zu beschäftigen, selbst bei der Einführung der EES 2014 haben uns noch ganz, ganz viele erzählt, auch aus der Branche, auch Branchenverbände aus dem erneuerbaren Bereich, die nicht dran geglaubt haben, dass das so schnell gehen wird und haben uns auch alle begründet, auch aus der Forschung, warum das anders ist als bei Halbleitern, dass hier Chemie, Zellchemie, um die es geht, dass die Kostensenkungspotenziale überhaupt nicht so groß sind, dass die Wettbewerbsfähigkeit kommt. Und wir sind jetzt voll dabei, die Wettbewerbsfähigkeit ist da, die Geschäftsmodelle sind da, die Technologien macht Sprünge. Also es ist wirklich super. Und das ist so ein Thema, was ich wirklich dieses Jahr mal highlighten will. Aber das Zweite ist auch, und da haben wir, du hast es gerade eben erwähnt, Felix, letztes Jahr ein Video gemacht auf einer Sonderschau, die wir letztes Jahr zum Thema bidirektionales Laden gemacht haben. Da war das Thema noch nicht so ganz da am Markt. Jetzt ist es voll da. Ja, jetzt egal, ob jetzt BMW, Mercedes, Renault, die Autos von VW, wir hatten ein Announcement von Elli vor Ort, sind jetzt dabei, bieten die Produkte an. Und das ist für mich auch so ein No-Brainer. Wir haben die Leute kaufen sich einen PKW und haben damit quasi auch einen Speicher mitfinanziert. Das kostet keinen Euro mehr, diesen Speicher einfach auch zu nutzen für das Energiesystem und letztlich ein flexibles Energiesystem zu ermöglichen, was wir ja brauchen aufgrund der volatilen Einspeisung von Wind und Sonne und das in Einklang zu bringen mit der Nachfrage, brauchen wir nicht nur die stationären Speicher, sondern natürlich auch alles andere, was uns als Technologie zur Verfügung steht. Und bidirektionales Laden ist, haben wir letztes Jahr schon gesagt, auch einer der Gamechanger in diesem Spiel.
Also wenn ihr guckt mal bei YouTube, CATL hat da einen Natriumspeicher vorgestellt, da war ich auch völlig beeindruckt.
Guck mal, da kann ich ein paar Infos geben. CATL hat den Tena Sodium vorgestellt, einen stationären Rohspeicher auf Natriumbasis, bei dem die Speicherkosten von einem Cent pro Kilowattstunde in nahe Reichweite rücken. Also Natrium gewonnen aus gewöhnlichem Kochsalz, also unbegrenzt verfügbar, 15.000 Lade-Entladezyklen bis zu 30 Jahre Lebensdauer, funktioniert bei minus 20 Grad noch mit 92% Kapazität, da hat es sozusagen einen Vorteil gegenüber LFP-Zellen, Auslieferung ab Mitte 2027. Da hat es mich schon umgehauen.
Ja, ja, genau, das sind ja die gigantischen Firmen, also CATL ist ja mit Abstand auch der größte, wir waren ja auch gerade in China, haben uns da eine unfassbar große Batteriespeicherfabrik angeschaut und in Deutschland hat man so, wir wollen ja nicht zu politisch werden, aber in Deutschland hat man so das Gefühl, wir bremsen eher diese Technologien und in China, muss man ja ganz ehrlich sagen, da ist gerade zum 01.01.2026 ein Kapazitätsmarkt geschaffen worden für das Stromnetz, wo Batteriespeicher im Grunde gleichgestellt oder auch ein bisschen besser gestellt wurden als Kohlekraftwerke beispielsweise. Da sind gerade riesige Umbrüche in der gesamten Energietransformation hin zu Strom. Unser letzter Podcast-Gast hier, Dirk Specht, hat gesagt, ja, die Kohlekraftwerke werden da bald schon viele aus dem Rennen gekickt werden, weil sie nicht mehr rentabel betreibbar sind, beziehungsweise sie werden nur noch als Reservekraftwerke fahren und die Kohle an sich wird sozusagen auf dem absteigenden Ast in China sein. Und China hat einfach einen riesigen Binnenmarkt geschaffen für ihre Technologien. Deswegen mittlerweile auch die größte Photovoltaik-Messe in Shanghai in China ist, auch unbedingt dadurch, dass sie den größten Binnenmarkt geschaffen haben. Was sagst du denn dazu, wenn du jetzt hier nochmal so sagen könntest zu der Politik, Leute oder Europa, in anderen Ländern machen sie das ja viel besser, in Deutschland irgendwie nicht so richtig. Ohne Binnenmarkt würden wir ja diese Technologien auch nicht aufbauen können. Hast du da vielleicht auch nochmal so eine kleine Erläuterung, was wir jetzt eigentlich dann machen müssen in der Zukunft, damit wir genau diese Sachen vielleicht dann auch mal in Deutschland, Europa erleben können?
Ja, bevor ich darauf eingehe, einfach nochmal noch kurz zum Unterstreichen der Marktdynamik im Batteriebereich. Also wir haben ja, ich habe es erwähnt, in München jetzt unglaublich viel gesehen an Dynamik in dem Bereich. Wir sehen aber auch, wir haben zusammen mit Solar Power Europe eine Studie gelauncht zum Batteriemarkt in Europa, wo man davon ausgeht, dass wir wenn man auf die Ende 2025 installiert, das installierte Marktvolumen blickt, das ist zum Jahr 2030 etwa versechsfachen. Also die Installation von 100 Gigawatt, 101 Gigawattstunden auf 600 Gigawattstunden. Und global betrachtet, du hast China angesprochen, China dominiert den Batteriemarkt weltweit. Wir werden global auch bis 2030 etwa eine Verdoppelung noch der Produktionskapazitäten der Batteriezellproduktion sehen. Also da ist wirklich Musik drin. Und ja, zur Frage jetzt, was können wir hier machen? Wir haben natürlich hier schon auch in Europa einen starken Markt in der Nachfrage nach Batterien. Ja, wie gesagt, auch Versechsfachung bis 2030. Auch im Solarbereich, auch in einigermaßen gut funktionierenden Markt noch, auch wenn ich mir deutlich mehr wünschen würde. Aber die Entscheidungen, warum China führend ist inzwischen, nicht nur bei der Batterie, sondern auch natürlich bei Solar schon länger, auch bei Elektromobilität und auch, wie man jetzt erkennen kann, schon im Bereich der Elektrolyseure für Wasserstoff, liegt ganz klar daran, dass wir uns lange Zeit schwer getan haben mit Industriepolitik. Ja, das war lange Zeit sehr verpönt. Und dann hat man sich auch bewusst gegen bestimmte Pfade entschieden. Also wenn man nochmal zur Batterie, ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir haben ja jahrelang auch in San Francisco die Intersolar gemacht und hatten seit 2008. Und wir hatten dort, waren in Gesprächen und hatten auch Vorträge von Tesla bei uns, den Mitgründer und CTO mit vor Ort, der uns ihre Roadmap dort vorgestellt hat. Ich war selbst bei Veranstaltungen damals mit Elon Musk, wo der noch nicht so bekannt war. Und was die da aufgezeigt haben, war einfach super innovativ, fast nicht zu glauben, aber genau der richtige Weg, den man dort eingeschlagen hat, wie man den Markt aufrollen wollte. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir da hier zurückkamen nach Deutschland und dann gehört haben von den Autoherstellern hier, ja, Batterien, das ist eine Commodity, die kaufen wir uns auf dem Weltmarkt zu, wo es am günstigsten ist, da steigen wir selbst nicht ein. Heute, glaube ich, wäre man sehr froh gewesen, man wäre eingestiegen. Und dann ist es der Teil mit der höchsten Wertschöpfung im Elektroauto. Und der ist jetzt zunächst mal in China oder China, sagen wir Asien, China, Korea etc. gelandet. Damals Vorstandsvorsitzender von Daimler sagte, Tesla sei ein Witz, ja, und da kann man nicht so wirklich ernst nehmen. Bosch hat sich dagegen entschieden, hat lange überlegt, einzusteigen. Das heißt, man hat, das ist schon Jahre her, 2014, 15, sich da eigentlich und ein paar Jahre später immer noch dagegen entschieden, hier einzusteigen und hat nach der Solarenergie, nach der Photovoltaik eigentlich den größten Teil des Marktes nach China letztlich gegeben. Und China hat damit nicht hinterm Berg gehalten, sondern hat das eigentlich immer auch als industriepolitische Ziele klar kommuniziert. Das heißt, man konnte das auch sehen, dass China den Weg gehen will und hat sich immer wieder herausgestellt, dass die 5 Jahres Pläne letztlich dann auch umgesetzt wurden und nicht nur umgesetzt, sondern meistens übererfüllt wurden. Das heißt, es war kein Geheimnis. Und hier hat man sich bewusst mit einer gewissen, würde ich sagen, Arroganz damals auch hinweggesetzt über diese Themen und hat sich dagegen entschieden. Und jetzt das nach Europa zu holen, ist verdammt schwer, wenn nicht sogar fast unmöglich. Das heißt, man kann das nur machen, entweder indem man sich abschottet, was aus meiner Sicht keine gute Sache wäre, denn das würde ja dafür sorgen, dass die Preise hochgehen, dass letztlich die Energiewende verlangsamt wird. Das kann es letztlich nicht sein, wenn man das Ziel hat, wirklich klimaneutral zu werden und aus der Klimakrise noch einigermaßen gut rauszukommen. Dann können wir nicht sagen, jetzt verlangsamen wir mal alles, sondern was ich mir vorstellen kann, dass man in bestimmten Bereichen öffentliche Ausschreibungen beispielsweise dort mit einem Credit forciert, eben wenn die Produkte hier gefertigt sind, in einem gewissen Bereich. Aber man sollte nicht versuchen, jetzt den Markt hier komplett abzuschotten. Oder man kann natürlich auch versuchen, die chinesischen Unternehmen dazu zu bewegen, möglichst auch in Europa zu investieren und lokale Produktionen auch hier zu machen. Das halte ich schon auch für eine sinnvolle Geschichte. Aber auf keinen Fall dürfen die Maßnahmen dazu führen, dass wir den Markt verlangsamen oder die Produkte verteuern und die Wirtschaftlichkeit verschlechtern dadurch.
Also wenn ich, ganz kurz, wenn ich so über die Messe dann laufe oder die verschiedenen Messen, muss man immer sagen, wir reden jetzt hier von Intersolar, aber es geht ja auch genauso um die Elektroautos, um die Speichersysteme, um ganzheitliche Softwaresysteme dahinter und so weiter, so fort in verschiedenen Hallen aufgeteilt, ja, dann bemerke ich zum einen, und das muss man ja offen sagen, natürlich sind da ganz viele Unternehmen aus China jetzt sozusagen, waren in München und haben ihre Lösung gezeigt. Und immer wenn ich an irgendeinem Stand war und gedacht habe, boah, was ist das denn jetzt Cooles? Ja? Was haben sie denn hier wieder Tolles? Dann kam da schon sehr viel aus China. Das war so eine Beobachtung von mir. Das ist jetzt völlig wertfrei. Also, und ich arbeite auch gerne mit chinesischen Unternehmen zusammen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie kritisch finde und so weiter. Aber das ist halt einfach eine klare Beobachtung. Das muss man schon sagen. Und das Zweite ist, und das ist, was ich am Anfang auch gesagt habe, also du kannst gerne gleich deine Kommentare dazu bringen, ist mir halt, du läufst da halt drüber und kommst dir wirklich vor wie in einer anderen Welt. Ja? Davor hörst du irgendwie aus den Medien irgendwas von, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, das geht ja alles nicht und die Erneuerbaren machen den Strom teuer und dann läufst du plötzlich in München, ja, im Herzen Deutschlands, wenn man so will, da über die Intersolar und du kriegst da die genialsten Lösungen präsentiert. Da funktioniert Elektromobilität von A bis Z vom Allerfeinsten sowieso schon längst. Jetzt reden wir schon über bidirektionales Laden, wie das Elektroauto sogar noch als Speicher zusätzlich das System stützt und auch sozusagen nochmal Versorgungssicherheit zu Hause, ja, dann denkt man bei den Solarmodulen, ja, da haben wir ja schon alles erreicht, dann ständig kommen dann neue Durchbrüche, Effizienzzugewinne, ja, und was weiß ich noch, was alles neue Techniken da eingesetzt werden, was die mir die Leute da alles erklärt haben, was mich völlig begeistert hatte. Jetzt haben wir über die Batteriespeichersysteme, ja, jetzt sind die Batteriespeicher ja wirklich so günstig, dass man nicht mehr darüber diskutieren muss, ob die jetzt irgendwie das Energiesystem stützen und so geht es gerade weiter, das ganze Energiemanagementsysteme für zu Hause, Software, KI etc. Es ist ja wirklich, es ist alles da, es wird massiv entwickelt, es funktioniert alles ganz hervorragend, man sieht es ja auch schon in anderen Ländern wie zum Beispiel China. Und dann kommst du da irgendwie wieder raus aus dieser Welt und dann hörst du wieder irgendwie die Politiker ganz oben so, ja, müssen wir mal schauen. Och, da kriege ich ja manchmal, also da denke ich mal irgendwie so, leben wir in zwei verschiedenen Welten, oder?
Ja,
Markus?
Markus, willst du da noch was zu sagen? Weil ich fand das auch verrückt. Das hatten wir ja bei der Photovoltaik erlebt, dass die Preise unfassbar unfassbar gefallen sind. Und dann bei Batteriespeichern ging es jetzt eigentlich noch viel schneller als bei Solarmodulen. Und da ging es schon schnell. Und man hat so das Gefühl, die Politik in Deutschland, die verpennt gerade diese ganzen Entwicklungen kolossal, also wo ich jetzt da in China war. Und man ist schon sprachlos, weil man ja weiß, eigentlich als mit gesundem Menschenverstand, nur mit Innovation und neuen Technologien und effizienten Technologien vor allen Dingen, kann man ja Wohlstand und Arbeitsplätze und Jobs schaffen. Das wäre ja gut für unsere Volkswirtschaft. Wir haben ja gerade so ein bisschen Probleme wirtschaftlich gesehen. Aber so richtig kommt das wohl da oben nicht an, weil andere Länder haben es anders erkannt. Spanien, Frankreich teilweise auch schon und China sowieso. Was sagst du da?
Ja, also es ist natürlich in der Welt, in der wir uns so bewegen, ja, mit den Netzwerken, mit den Veranstaltungen, trifft man natürlich immer auf die Leute, die das erneuerbare System kennen, die Produkte kennen, die Szenarien kennen, die Wissenschaft liefert. Das heißt, wir haben letztlich lauter Überzeugungstäter natürlich bei uns, was auf der einen Seite toll ist, denn ich weiß nicht, ihr wart ja auch unterwegs letzte Woche, aber wenn man so durch die Hallen läuft, da ist eine Wahnsinnsenergie zu spüren. Die Leute, die da unterwegs sind, das sind ja 15.000, 18.000 Projektentwickler, die aus allen möglichen Ländern dieser Welt hierher kommen und ihre Projekte anschließend umsetzen wollen. Also da ist so ein richtiges nach vorne gerichtetes, sind lauter Macher, Visionäre, Macher, Macherinnen, Visionäre da, die da unterwegs sind. Und da ist natürlich oftmals das absolute Kontrastprogramm, wenn man dann sich die Nachrichten anschaut, die Diskussionen anschaut, die in der Politik laufen. Und da muss man sagen, da ist die Industrie viel, viel weiter als die Diskussionen, die politisch laufen, viel, viel weiter. Und das ist manchmal auch frustrierend tatsächlich, das zu sehen. Denn natürlich, klar, wir haben jetzt viel über China gesprochen und dass die Produktion, nicht nur die Produktion, auch inzwischen die Installation aufgrund des riesen Binnenmarktes natürlich in China auch vor allem passiert. Aber wir haben ja allein in Deutschland, da gab es gerade letzte Woche neue Zahlen, die Bertelsmann Stiftung ja veröffentlicht hat, über 400.000, 440.000 Beschäftigte rein in den erneuerbaren Energien in Deutschland. Das heißt, auch da, da ist ja was. Ja, da ist nicht so, dass man sagen müsste, ja, das ist, das sind, ich habe die Beschäftigungseffekte jetzt in China, weil dort die Produktion ist. Nein, auch hier in der Entwicklung, im Betrieb, in der Installation, im Handel. Wir haben ja genügend Beschäftigung auch hier in Deutschland.
Wow.
Und bei dieser Zahl von bei diesen 440.000, die jetzt Bertelsmann dort veröffentlicht hat, das sind auch viele Bereiche noch gar nicht mit dabei. Das war rein erneuerbare Energien. Also wir hatten ja auch über Elektromobilität gesprochen, auch da bidirektionales Laden. Diese ganzen Themen sind da zum Beispiel gar nicht drin. Also wenn man genau hinschaut und alle Bereiche, die davon tangiert sind, direkt und indirekt zusammenrechnet, dann haben wir da schon deutlich mehr. Und die Produktion ist natürlich hochautomatisiert, hat, was den Arbeitsplatzeffekt betrifft, jetzt deutlich weniger Effekte am Ende. Trotzdem hat es natürlich eine Frage der Resilienz, inwieweit man eben doch gewisse Teile der Wertschöpfung auch in Europa haben möchte. Und wir haben ja auch noch tolle Unternehmen, muss man auch sagen. Also Bereich Leistungselektronik, Wechselrichter, auch bidirektionales Laden. Also Unternehmen auch, die Softwareplattformen anbieten, die letztlich bei der Integration der Erneuerbaren in die Infrastruktur, in die Energieinfrastruktur, wo es ja auch darum geht, die ganzen regulatorischen, die Vielfältigkeit in dem Bereich auch abzudecken und zu lösen. Ja, das, wir haben ja allein in Deutschland 900 Verteilnetzbetreiber, was ja manchmal auch ein bisschen was eine Herausforderung ist, und da überall die Produkte wirklich in den Markt zu bringen und in die Umsetzung zu bringen. Auch da braucht es ja Unternehmen vor Ort, die da tätig sind und das dann auch gut hinbekommen. Ja, also von daher, ja, es ist manchmal traurig, die Diskussion zu erleben. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, wie die Branche hier vorangeht und Lösungen hat, und die Politik diskutiert immer noch drüber, ist es denn überhaupt möglich, und wie kann Deutschland überhaupt mit Erneuerbaren zuverlässig versorgt werden? Das war übrigens der Grund, warum wir in diesem Jahr das Thema Renewables 24/7 auch nach vorne gestellt haben. Weil wir einfach zeigen wollten, ja, es geht, nachdem wir im letzten Jahr im politischen Berlin und auch darüber hinaus oft gehört haben, ja, in Deutschland ist es nicht möglich, so ein Industrieland wie Deutschland zuverlässig mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Haben wir gesagt, ja, das kann es ja wohl nicht sein. Die Unternehmen, die 2007 Unternehmen in München, die zeigen ja, alle Produkte oder sagen wir mal 95% der Produkte, die man dafür braucht, die sind heute schon marktfähig. Ja, die sind da, die sind wirtschaftlich, wir müssen sie nur einsetzen. Das ist eine Sache der politischen Entscheidung. Es ist eine Kopfsache, eine Sache des Wollens, ja, und nicht, dass die Technik fehlt oder zu teuer ist. Ja. Also wäre es natürlich schön, wenn wir noch mehr Politiker auch in München durch die Hallen führen könnten.
Das wäre jetzt genau meine Frage,
weil Frau Reiche war wahrscheinlich nicht bei eurer Eröffnungsfeier.
Ich war ja
da,
letztes
oder?
Jahr auf der IAA, die Internationale Automobilausstellung, und da ist ja jeder Top-Politiker hält sein Gesicht in die Kamera, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Also da war auf jeden Fall ein Söder da war auch sogar ein Merz da und sonst was. Da werden dann kurz mal Hallen halb abgesperrt, weil die ja mit ihrer Delegation durchlaufen. Plötzlich werden die Elektroautos bei BMW wurden sie nach hinten verschoben. Und die Verbrenner wurden nach vorne verschoben, tatsächlich. Also war wirklich so, als der Söder dann da auf den BMW-Stand gekommen ist. Ja, das war kein Mist. Unabhängig daher, es ist schon eine irre Welt, in der wir leben. Aber da waren doch bestimmt auch ein paar. Also ich meine, das war lange die größte Solarmesse der Welt, ist die zweitgrößte und knapp hinter China. Das ist ja wohl, also wirtschaftlich ja wirklich ganz, ganz wichtig, auch für die Gesellschaft. Wer war denn an Top-Politikern vor Ort?
Ja, also man muss dazu sagen, wir hatten natürlich eine ganze Reihe vor allem aus den Ländern Staatssekretäre und auch aus Berlin eine Staatssekretärin dann vor Ort da. Wir hatten eine Sitzungswoche jetzt letzte Woche, das war natürlich ein bisschen ungünstig, und wir wissen ja auch, dass in Berlin gerade nachdem der Herbst der Reformen im letzten Jahr ja mehrfach verschoben wurde, jetzt aktuell der Sommer der Reformen kommen soll und einiges Politisches noch vor der Sommerpause, also Gesetze noch vor der Sommerpause verabschiedet werden sollen. Und in der Sitzungswoche ist es immer ein bisschen schwierig. Von daher, nächstes Jahr sind wir mit unserem Termin außerhalb der Sitzungswoche und da wird sich dann zeigen, ob es uns gelingt, weil eingeladen haben wir sie alle, die wichtig sind für die Branchen, die wir bei uns haben. Es ist ja nicht nur die Solarbranche, es ist ja insgesamt die Energiewirtschaft, die erneuerbare Energiewirtschaft, aber auch natürlich die Mobilität, die bei uns eine Rolle spielt, das Thema Digitalisierung etc. Also wir haben schon viele eingeladen und ja.
Aber komisch, also wie gesagt, so ein Söder sehe ich rund um München auf jedem Event und da taucht er aber nicht auf. Also irgendwo irritiert mich das sehr.
Da gab es keine Burger, die in der Kamera
oder keine Wurst. Doch, die gibt es bestimmt auch.
Also um die bayerische Staatsregierung mal noch in Schutz zu nehmen, der Wirtschaftsminister aus Bayern war da.
Okay, ja, okay. Gott sei Dank.
Der Aiwanger war auch da, der war bei Bayer Fennecon auf dem Stand und hat dann da was über die Batteriespeicher gehört. Er war auch schon in Niederbayern bei denen und da war der ganz Feuer und Flamme, da war ich völlig überrascht. Der hat ja auch jahrelang gegen Windräder gewettert und plötzlich hat er gemerkt, Mensch, das ist ja richtig schlau. Also der ist anscheinend auch total lernfähig und hat sich dann auch so ein bisschen umorientiert. Jetzt aber nochmal so meine Frage. Bei mir kamen auch Leute, ich habe dort bei Fronius auf dem Stand, habe ich ein paar Vorträge gehalten, immer morgens und nachmittags. Und da ging es um die Mythen der erneuerbaren Energien und ich habe den Installateuren gesagt, wie sie mit diesen Mythen aufräumen können. Ne? So, also habe denen irgendwie so TikTok-Sprüche an den Kopf geknallt und wir haben viel gelacht auch. Das war wirklich sehr gut. Aber da kam ein junger Mann zu mir und der kam danach und meinte so, ich laufe jetzt hier seit 3 Tagen rüber und ich bin hier stehen geblieben. Da hat so, glaube ich, schon 5 Minuten geredet. Ich bin stehen geblieben, habe die ganzen 15 Minuten dir zugehört. Das war total, also das war das Interessanteste, was er jetzt in diesen 3 Tagen gehört hat, weil er nämlich nur diesen Quatsch von seinen Kollegen, Freunden, Bekannten hört, den ich sozusagen erzählt und wo ich mich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Und der war auch aus der Branche, von einem Elektrogroßhändler, und der war so ein bisschen verzweifelt. Vielleicht kannst du, also weil auch die Politik so ein bisschen dagegen ist, kannst du den Leuten denn aber auch so ein bisschen Hoffnung machen, weil das versuche ich ja auch immer so ein bisschen zu motivieren, weil weltweit ist ja das, was da gerade passiert, eigentlich die größte energetische Revolution, die wir überhaupt erleben. Jetzt habt ihr diesen Area gemacht, wo ihr gesagt habt, im Gewerbe geht's. Im Heimbereich geht es auch, im Mobilitätsbereich geht es auch. Wir brauchen noch nicht mal große schwingende Massen, um die Netze stabil zu halten. Es geht auch mit Leistungselektronik. Man kann viele Dinge umbauen mit großen Batteriespeichern, mit Leistungselektronik. Fraunhofer Institut hat dazu auch ein riesen Forschungsprojekt. Da muss wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch einiges passieren, selbst wenn die Regierung das nicht so richtig unterstützt. Weil die ganzen anderen Länder um uns herum, die laufen uns jetzt gerade alle so ein Stück weit weg. Oder muss man das dann so sehen aus der Perspektive des, ja, wir können hier zwar ein paar Jahre verlieren, aber langfristig lässt sich das nicht aufhalten. Das heißt, langfristig ist es eigentlich sehr, sehr positiv, was da alles auf uns zukommt. Und du musst nochmal einen Satz zu eurem Area sagen, wie man das denn macht mit dem 24/7 Netzversorgung, weil das ist ja ein Riesenirrglaube, dass das nicht klappen kann und dann wird es auch kommen, wahrscheinlich in der Zukunft, oder?
Also zunächst mal gerade nochmal kurz auf den Besuch von Minister Aiwanger zu kommen. Ich habe ihn ja begleitet, auch bei seinem Rundgang, und es ist tatsächlich so, dass das schon sehr, das erleben wir eigentlich immer wieder, wenn wir die Politiker, Politikerinnen durch die Veranstaltung führen und in das Gespräch bringen mit den Unternehmen, dass dort tatsächlich viel mitgenommen wird und auch oft das noch nachwirkt, auch hinterher. Dann, das hört man dann in Folgediskussionen. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass das einfach gesehen wird, was die Industrie dort alles schon zu bieten hat. Und das war auch hier bei dem Rundgang so. Wir hatten da wirklich gute, interessante Diskussionen, sehr interessierte Nachfragen und waren am Ende dann auch bei unserer Sonderschau noch und haben dort das 24/7-System dann auch nochmal erklären können. Grundsätzlich, es ist natürlich immer wieder frustrierend, wenn man sieht, wie politisch die Diskussionen laufen, wie langsam es auch geht, wie die Regulierung Jahre braucht, bis Dinge nachgezogen werden. Die Märkte sind einfach viel, viel dynamischer. Ich bin grundsätzlich optimistisch, sonst wäre ich jetzt nicht 35 Jahre lang in der Branche immer noch unterwegs und überzeugt, dass wir es schaffen. Weil wir hatten natürlich Auf und Ab in der Zeit und immer wieder politische bremsen. Und aber ich glaube, dass am Ende die schlichtweg die Ökonomie sich einfach durchsetzen wird. Ja, man sieht es ja auch in den USA, wo ja von der Regierungsseite die Erneuerbaren massiv unter Druck gesetzt werden. Trotzdem geht es in vielen Bundesländern, auch in den republikanischen, weiter, weil es schlichtweg die Technologien die günstigsten sind. Ja? Stichwort Texas und andere Staaten. Also die Frage ist halt nur, warum will man einen Umweg gehen? Warum läuft man im Zickzack, wenn man auch direkt hingehen könnte? Weil Zickzack dauert immer länger. Aber am Ende, glaube ich, werden wir da hinkommen. Also da spricht alles dafür. Gerne führen wir nächstes Jahr noch mehr aus der Politik, aus der deutschen, aus der europäischen, durch unsere Veranstaltung, um gemeinsam mit der Industrie zu zeigen, was eigentlich die Branche drauf hat.
Also Leute, schreibt uns mal gerne in die Kommentare auch vielleicht, was wir für Formate machen könnten. Ich war ja letztens auf der SAK Essen, so eine Heizungsmesse, wo ganz viele Wärmepumpenhersteller ja rumgetanzt haben und plötzlich hatten die alle Stromspeicher und Wallboxen und sogar Solarmodule da stehen. Das war irre. Also bei Fiesmann, bei allen möglichen Ständen hast du dann plötzlich auf Dach Solar gesehen, auf einer Messe für Heizungstechnik. Also wo du so dachtest, hä? Und da gab es einen Livestream von der Messe, wo ein YouTube-Kanal sozusagen neueste Produkte live von der Messe gezeigt hat, wo die YouTuber teilweise hingekommen sind, über Dinge berichtet haben, super interessante Gespräche, ganz interessante Leute auch aus der Wissenschaftskommunikation waren da. Das war der absolute Oberhammer, weil nicht alle Leute auch auf die Messe gehen mussten, um diese Dinge dann zu sehen. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare, ob wir sowas auch machen sollen, ob wir sozusagen mal, ich weiß nicht, Robin und ich setzen uns auf eine Stage und wir laden uns mal so die interessantesten Leute vorne ein und bringen das irgendwie ins Internet, damit sich das alle Leute angucken können.
Wir machen Intersolar 2027 und alles wird Strom. Dann machen wir da eine Bühne und dann holen wir die ganzen Leute da hoch und quatschen und bringen dieses Thema auf die Straße, von der Messe in die Wohnzimmer.
Ja, weil dieser junge Mann, der da zu mir kam und sich bedankt hat für diesen Vortrag, war damit, dass er diese Argumente mal kriegt gegen seine Stammtischkumpels und die Jungs, die ihm immer sagen, ja, es muss knattern und brennen und alles, ne? So, das hat mir wirklich zu denken gegeben, weil irgendwie sehr viele kommen auf die Messe. Das sind bestimmt 150.000 Leute oder kommen dahin in den paar Tagen. Aber trotzdem ist das ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung, die ja gar nicht sozusagen die Möglichkeit haben, einmal dahin zu kommen, aber die auch vielleicht das dann eher so über Radio und Fernsehen eher mitkriegen würden, weil in den Nachrichten, glaube ich, war auch vielleicht eine Ankündigung hier, die Messe hat gestartet, so wie man das halt kennt, aber von der Messe selber, dann kommt natürlich nicht ARD Primetime irgendwie ein Beitrag. Vielleicht wäre das so eine Idee, das nochmal so ins Breite zu tragen. Ich weiß nicht. Schreibt es uns mal auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und welches Thema euch am meisten interessieren würde. Auch vielleicht, wofür wir den Markus hier auch nochmal einladen sollen. Weil was wir bei euch auf dem Stand gesehen hatten, diese 360 Tage, 24 Stunden, 24/7, da war ja alles miteinander verknüpft. Also technisch, Rechenleistung, Software, alles war extrem miteinander verzahnt und vernetzt. Und der Tim Meyer hat das ganz toll erklärt. Er meinte, naja, entweder wir machen das und machen die Netze ready, Digitalisierung ready und dann können wir auf diesen Investitionen Wertschöpfung aufbauen oder wir machen das nicht und wir haben jedes Jahr weiterhin 80 Milliarden an Kosten, die wir für fossile Energieimporte ausgeben. Also das eine ist eine Investition in die Zukunft und darauf entsteht Wertschöpfung und Jobs. Ein Euro macht 2 bis 3 Euro, weil das Geld hier im Land bleibt. Und das andere sind einfach nur Kosten. Es geht einfach nur weg, die 80 Milliarden. Und wenn wir davon nur einen Teil hier im Land behalten können, wäre das eigentlich eine schlaue Nummer. Das haben aber noch leider nicht so viele Leute verstanden. Oder was meinst du dazu, Markus?
Ja, es ging uns tatsächlich darum, mit diesem Thema Renewables 24/7 einfach aufzuzeigen, dass es machbar ist, dass es zuverlässig ist, technisch machbar. Ja, nicht nur technisch, also auf jeden Fall technisch machbar oder auch zuverlässig ist natürlich klar, das muss es sein. Aber auch, dass es, wie du sagst, wachstumsfördernd, wohlstandsfördernd ist, dass es natürlich klimaneutral am Ende ist, das System. Und das sind alles die Themen, die wir da auch Resilienz, ne, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das wollten wir hier aufzeigen und haben dafür Tim Meyer war mit beteiligt bei der Konzeption, die wir letztes Jahr schon begonnen haben, wo wir dann auch Fraunhofer noch mit dazugeholt haben, um eine Studie dann auch zu haben, um das nochmal wissenschaftlich auch fundiert zu belegen, dass das jetzt nicht nur eine Vision ist, die hier der Messeveranstalter macht, ja, sondern dass es tatsächlich wissenschaftlich fundierte Aussagen sind, die wir hier treffen, und zwar durch eine durch gerechnete ja, durch gerechnetes System bis 2045, also wirklich komplett durchgerechnet mit einem kostenoptimalen Ansatz. Also es ging uns darum, dass es ein technologieoffenes Szenario mit kostenoptimiert gerechnet wird. Und das Ergebnis, was da eben rauskam, das ist das, was wir gezeigt haben. Und es zeigt eben, dass es möglich ist, dass es auch wirtschaftlich ist und dass die Aussagen, die man so oftmals hört oder auch am Stammtisch, ja, mit diesem Zappelstrom, das ist doch gar nicht machbar, und was ist mit der Dunkelflaute, genau die Themen haben wir dort adressiert, ja, und haben auch aufgezeigt, dass eben auch die Dunkelflaute dann kein Thema ist am Ende, sondern dass dieses System auch diese Herausforderungen, die Dunkelflaute, aber auch die Hellbrise, das ist das Gegenteil davon, ich habe viel zu viel Strom, zu viel Sonne, zu viel Wind im Netz, auch dass man das lösen kann, sinnvoll lösen kann. Also alles das haben wir da aufgezeigt. Wir haben auch Best-Practice-Beispiele gesammelt. Also wir haben in Deutschland aufgezeigt, wo sind überall schon einzelne Projekte, die als Beleg auch dafür herangenommen werden könnten, dass dieses System so tatsächlich funktioniert. Wir haben auch einen Film in Auftrag gegeben, der auch in Deutschland nochmal diese Projekte auch dort vor Ort war und den wir dann dort gezeigt haben. Wir hatten so einen interaktiven Tisch, wo man diese Szenarien durchspielen konnte, die Fraunhofer gerechnet hat. Und wir hatten eine ganze Menge Unterstützung durch 23 Unternehmen, die dieses mitfinanziert haben. Das sind kleine Unternehmen und mittlere dabei, aber genauso auch wie große Konzerne, wie beispielsweise Siemens, General Electric oder auch CATL als weltgrößter Batteriehersteller, die sich da beteiligt haben und gesagt haben, ja, wir wollen das jetzt nach vorne bringen, wir wollen das zeigen, und wir sind auch der Meinung, wir müssen da was tun. Wir hatten 12 Verbände, die das mit unterstützt haben. Also ich glaube, oder ich hoffe, dass wir damit auch nochmal so einen Impuls geben konnten, um einfach zu zeigen, 24/7, Renewables 24/7 funktioniert. Denn das ist immer so unsere Idee, auch wenn wir uns so ein Thema vornehmen, wie im letzten Jahr, wo wir zusammen das Video gemacht haben auf der Sonderschau Bidirektionales Laden, wo man einfach zeigen wollte, da ist was. Das funktioniert, das ist zukunftsweisend, das ist eigentlich, die Technik ist da, man kann es direkt umsetzen. Meist hakt es dann noch an ein paar Dingen, aber wir wollen es trotzdem rechtzeitig vorstellen, um einen Impuls nochmal zu geben, um auch die letzten Haken, die noch da sind, vielleicht dann zu beseitigen, damit so ein Thema dann in der Zukunft auch fliegen kann. Und ich hoffe, dass wir da einen Beitrag dazu leisten konnten.
Wo habt ihr den Film? Ist das bei Erneuerbare TV? Gibt es den dann da zu sehen, auch auf seinem YouTube-Kanal vom Jörg?
Also den Film, den werden wir auch bei uns auf dem YouTube-Channel dann laufen haben, cool. Demnächst. Ich weiß nicht, ob es schon ist, aber wir hatten ihn jetzt erstmal zunächst letzte Woche tatsächlich vor Ort gezeigt und haben natürlich aber auch vor, übrigens genauso wie die Szenarien, die wir mit Fraunhofer gemacht haben, auch die wir dort auf diesem interaktiven Tisch hatten, die wollen wir auch nochmal online bringen, sodass dann jeder auch spielen kann und das ausprobieren kann und in die einzelnen Jahre gehen kann, die wir dort ausgewählt haben.
Genau, du sagst das so mit dem Szenarien durchspielen können auf dem Tisch. Da können jetzt die Zuschauer wahrscheinlich nicht so richtig viel mit anfangen. Also, das Fraunhofer-Institut ist ja eines der größten Forschungsinstitute in Deutschland und renommiertesten, hat sozusagen verschiedene Szenarien durchgerechnet mit verschiedenen Anzahl an Elektroautos, Anzahl an Photovoltaik, Wind- und Batteriespeicher und hat dann sozusagen auch die Netze simuliert, wie sie denn arbeiten könnten, wenn sie in der Zukunft intelligenter werden. Und dann konnte man ganz gut erkennen, was passiert eigentlich in den verschiedenen Sequenzen und konnte das selbst mit Reglern an einem großen Bildschirm, an einem Tisch sozusagen ausprobieren. Und dieser riesige Tisch hat einem dann so die Stromverläufe gezeigt, wie denn das eigentlich funktioniert, wann die Batterien einspringen, wann sie rausgehen, wann wirklich Gaskraftwerke überhaupt angehen müssten, wenn zu lange die Dunkelflaute ist, diese berühmten 48 Stunden und länger, wo dann mal zu wenig Wind und Sonne da ist. Und das hast du gerade gesagt, nur nochmal zum Mitschreiben, das wollt ihr veröffentlichen, diese Simulation, dass man das auf einer Internetseite selber nachspielen kann und so sozusagen sich selber überlegen kann, ach guck mal, das funktioniert ja doch schon relativ gut, wenn man jetzt diese verschiedenen Stellschrauben ein Stück weit macht.
Genau,
und
das
dreht.
Ja, das wollen wir machen und da sieht man dann natürlich auch eins, um zu eurem Thema zurückzukommen, des Podcasts, alles wird Strom, was man dann natürlich auch sehr gut sehen kann, ist tatsächlich, dass fast alles Strom wird, ja, im System. Also die Elektrifizierung ist der Schlüssel letztlich dazu, damit wir ein effizientes System kriegen. Und ich meine, es leuchtet ja jedem ein, wenn man nur den Verkehr anschaut, was da an verloren geht, an Energie durch Abwärme, wenn jeder der noch kein Elektroauto fährt und sein PKW nach einer Autofahrt mal anfasst, wird er sehen, das meiste geht ist Abwärme, was da entsteht. Ja. Und so sieht man das ja nicht nur bei der Elektrifizierung des Verkehrs, sondern auch in allen anderen Prozessen. Wir sind sehr, sehr viel effizienter am Ende durch die Elektrifizierung. Wir brauchen aber natürlich auch deutlich mehr Strom dafür. Ja. Das ist aber in den Szenarien auch eingepreist, was aber auch heißt, dass wir den Zubau der Erneuerbaren jetzt nicht verlangsamen dürfen, sondern wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage nach Strom verdreifachen wird letztlich. Und das müssen wir natürlich auch decken. Und wir dürfen jetzt nicht jetzt die Bremse reinhauen, bloß weil jetzt die letzten 2-3 Jahre der Stromverbrauch nicht gestiegen ist, ja, sondern im Gegenteil. Aber wenn man es ernst nimmt, die Elektrifizierung des Verkehrs, die Elektrifizierung größtenteils auch der Wärme, der Industrieprozesse etc., dann, ich sage auch nur Stichwort Rechenzentren, ja, die ja auch massiv zusätzlich Strom brauchen, dann ist es ganz klar, dass wir die PV und die Windleistung noch massiv ausbauen müssen, damit es am Ende funktioniert. Ja.
Also,
das sind alles Dinge, die wir in der Studie hatten, die wir gezeigt haben und die natürlich die Randbedingungen dafür sind, dass Renewables 24/7 dann auch am Ende funktioniert.
Also ich finde das so krass, weil ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen hier für uns nochmal. Wir werden nochmal eine Folge machen, Robin und ich, weil Robin war gerade in China, ich war auch gerade in China und wir haben eine große Dokumentation darüber gemacht, was da eigentlich technologisch abgeht. Also nämlich dieses Thema Elektromobilität, was du jetzt gerade gesagt hast, im Verkehr wird elektrifiziert, da fahren 98% aller Busse elektrisch. Also in Shanghai sind alle Roller elektrisch, in allen großen Städten. Die Autos sind fast alle so 70-80% gefühlt elektrisch. Alles war leise, kein Smog mehr. Ich habe gedacht, ich bin 10 Jahre zurück in der Zeit, also irgendwie so ein bisschen wie in der Vergangenheit gelebt und bin dann in die Zukunft gekommen. Und da werden wir nochmal eine extra Folge machen. Deswegen gerne mal ein Abo dalassen. Und ich glaube, Robin, weißt du, was wir machen? Lass uns doch mal so eine Folge Best of Bullshit erneuerbare Energien machen. Und da sammle ich dann einfach mal von TikTok, Instagram, YouTube die bescheuertsten Kommentare raus.
Oh, das
und dann
tut
werden
weh.
Wir die mal
das
alle, dann werden wir die mal alle oh. miteinander, ja. also mit den ganzen Gästen, die wir jetzt hatten, also Markus, Tim Meyer, Christian Stöcker, Claudia Kempfert und wie sie alle heißen, Hans-Josef Feld, dann werden wir alle diese ganzen Bullshit-Geschichten mal auseinandernehmen. Das ist auch richtig witzig, weil auch die Rechtschreibung bei vielen Kollegen, die da blaue Herzchen tragen, nicht ganz immer so gut ist. Und dann werden wir das mal auseinandernehmen und dann haben wir eine Folge, wo wir wahrscheinlich ganz viel lernen, aber auch ganz, ganz viel lachen werden. Und,
das finde ich eine gute Idee.
Genau, und dies war eine Folge, wo wir gemerkt haben, oh mein Gott, es geht eigentlich ganz, ganz schnell in der Welt, es entwickelt sich alles rasend schnell. Markus hat damals die Messe gegründet, vor 91, irre lange Zeit und seitdem hat sich wahnsinnig viel geändert und auch zum Positiven geändert und war teilweise auch viel, viel schneller, als wir das ursprünglich mal gedacht haben, wo ich dann immer so an meine Bachelorarbeit auch denken muss, wo ich über Photovoltaik geschrieben habe, dass das irgendwann mal in 2030 rentabel wird, das zu tun. Und dann sind wir schon noch viel früher da, dass es günstig wird. Also ich finde es unglaublich. Schreibt uns eure Fragen in die Kommentare und lasst natürlich ein Abo da. Teilt diese Folgen auch gerne an die anderen Leute.
Genau, Robin, bevor auch noch du jetzt eine Abmoderation machst, ja, noch mal kurz eine wichtige Info. Also erstmal vielen lieben Dank, Markus, auch für die Arbeit, die du machst und für die Jahrzehnte, die du da mit deinem Team das Thema voranbringst. Du bist ein ganz wichtiger Teil der Energiewende und da möchte ich mich einfach mal bei dir und deinem ganzen Team im Rahmen auch von uns und von allen Zuschauern bedanken dafür. Das finden wir ganz, ganz großartig. Mach da weiter so. Ja, ich brauche ja gar nicht fragen, ob es nächstes Jahr weitergeht. Natürlich geht das weiter. Und alle, die jetzt zuschauen, The Smarter E, ja, also das smarte Europa, wenn man so will, thesmarter-e.de ist auch die Webseite. Da könnt ihr euch übrigens auch Tickets besorgen, wenn ihr nächstes Jahr sagt, ey, ich will da nächstes Jahr auch mal vorbeischauen. Das möchte ich mir gerne mal anschauen. Es ist schon echt beeindruckend zu sehen, was da alles passiert. Also kann ich nur empfehlen, wenn man das vielleicht noch mit was anderem Schönen verbinden kann, ja, dann eine schöne Sache. Und auch der Film hier, der gerade erwähnt wurde, wird wahrscheinlich auch irgendwie über die Smarte-E-Webseite oder Smarte-E-YouTube-Kanal, schaut euch da mal um, dann veröffentlicht werden, weil da bin ich jetzt auch ganz heiß drauf geworden. Das habe ich nämlich leider nicht gesehen, weil ich in anderen Terminen war. Alles kann man ja auch nicht immer erleben, aber das habe ich definitiv verpasst. Das will ich mir dann nochmal per Filmchen anschauen. Und nochmal kurz in eigener Sache eine wichtige Info. Bitte nicht wundern, im Juli und im August wird es wahrscheinlich nicht so viele Folgen geben. Das wollte ich jetzt schon mal nicht, dass ihr enttäuscht seid oder denkt, das ist irgendwas kaputt. Felix geht in einen wohlverdienten Urlaub im Juli und ich gehe dann in meinen, ich denke auch wohlverdienten Urlaub im August. Das ist jetzt halt mal ein bisschen so, habt ihr einfach kurz mal, wir schalten mal ein bisschen ab, laden uns sozusagen mit Energie wieder auf, um für euch wieder spätestens ab September wieder voll am Start zu sein. Also jetzt, wir können es nicht genau sagen, nicht wundern, es kommen jetzt mal noch ein paar vereinzelte Folgen, vielleicht auch mal mit einem 14-tägigen Abstand, aber es wird auch ein bisschen ruhig sein. Ja, wir haben da nicht aufgehört oder sowas oder sind jetzt umgefallen von der Hitze, sondern wir machen fleißig weiter und wir laden uns auch noch mal ein bisschen unseren Akku auf, das muss ja auch mal sein. Ne?
Genau, und du hast gerade gesagt, nächstes Jahr die Smarter E ist vom 8. bis zum 10. Juni 2027. Also
gleich in den Kalender.
Schon gleich mal in den Kalender. Ich gehe jetzt gleich auf die Seite. Es sind jetzt keine 5 Tage her, dass die Messe vorbei ist, aber ich gehe jetzt gleich mal und buche mir dort schon mal ein Hotel für mich und meine Crew.
Das ist schlau.
Das war letztes Jahr nämlich sozusagen. Also Markus, wenn du noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges hast, was du unseren Zuschauern jetzt noch mal mitgeben willst, dann wäre jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
Ich glaube, ihr habt da schon alles gerade gesagt. Ich fände es natürlich super, wenn alle, die noch nicht vor Ort waren in München auf der Smarter E, jetzt vielleicht als Impulsnehmer hinzugehen. Es lohnt sich wirklich, ja.
Ja, und ich hätte auch Bock, wenn wir da so ein Community-Treffen machen. Schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr da Lust zu habt. Dann würden wir uns mal so einen Tag da rauspicken oder einen Nachmittag rauspicken und eine Veranstaltung dann für euch als Community machen. Vielleicht nehmen wir da mal eine Podcast-Folge auf der Messe mit dem einen oder anderen Gast und machen vielleicht auch so ein bisschen Live-Berichterstattung. Auf sowas hätte ich total Bock.
Ein Live-Podcast, ja, dass die Leute einfach, Felix.
Das ja, irgendwie so ein Live-Podcast, keine Ahnung, aber dass die Leute draußen mal mitkriegen, was da eigentlich passiert, weil das war ja nicht nur Batteriespeicher, da liefen humanoide Roboter rum, da liefen solche Robodogs rum, die irgendwelche fetten Sachen geschleppt haben, riesige Drohnen sind da nicht rumgeflogen, aber riesige Drohnen, die sich auf die Solarfelder gesetzt haben und dann reinigen konnten. Also da waren Sachen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Solarblumen, die sich bewegt haben, der Sonne nachgeführt, also das war irre. Und schwimmende Solaranlagen, da haben sie ganze Pools aufgebaut, wo dann so riesige Dinger, also so Flöße mit Solarmodulen in dem Wasser geschwungen sind. Also das war wirklich total cool und einfach nur spannend. Auch diese nächsten Modulgenerationen mit Perovskit, wo wir hier schon Folgen hatten mit den Professoren, die sich dafür spezialisiert haben, wo dann über 35% Wirkungsgrad. Also das waren einfach irre viele Sachen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns da alle sehen. Und Markus natürlich auch. Und nicht nur im Podcast, sondern auf der Messe dann nächstes Jahr, Robin und mich, ne?
Also ich würde sagen, Verbrennen ist sowas von vorbei. Und der Podcast jetzt aber leider auch. Danke euch, Markus und Felix. Kommt gut durch die heiße Zeit und euch allen auch eine wunderschöne Sommerzeit. Bis bald wieder. Tschüss.
Danke auch.
Ciao, ciao.
Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Tschüss.